Zwei Tage vor der Wahl taucht eine Aufnahme auf. Die Stimme eines Spitzenkandidaten. Er spricht darüber, wie man die Wahl fälscht. Es klingt echt. In Stunden verbreitet es sich zu Zehntausenden. Es ist eine Fälschung. Von einer KI gebaut. Bis das jemand bewiesen hat, ist die Wahl vorbei. Das ist nicht erfunden, das ist die Slowakei, September 2023. Herzlich willkommen im Denkraum. Mein Name ist Georg Redlhammer. Heute geht es um Demokratie. Und das ist die letzte Folge dieser Staffel. Wir haben mit Werbung angefangen, dann kam der Betrug, dann der Zweifel an allem. Heute läuft alles zusammen, auf der größten Bühne. Die Frage lautet, kann eine Demokratie funktionieren, wenn die Meinungsbildung im großen Stil maschinell beeinflussbar ist? Ich persönlich engagiere mich nebenberuflich politisch, sitze für den NEOS im Linzer Gemeinderat. Ich verteidige die offene Gesellschaft. Und ich mache es mir nicht leicht, denn ich bin Teil der Maschinerie, die sie gefährdet. Ich habe im Marketing gearbeitet, ich nutze KI. Dieser Podcast nutzt sie auch. Ich habe keinen Anspruch darauf, Recht zu haben. Ich will nur ehrlich fragen. Es gibt echte Fälle, der gefälschte Anruf im Namen von Joe Biden, das Audio in der Slowakei, aber es gibt auch eine unbequeme Gegenfrage. Wirkt das überhaupt? Verändert es Wahlen? Die Antwort ist heikler, als du denkst. Die Fälle, die Zahlen und die Forschung, das schauen wir uns jetzt an. Danach komme ich zurück mit der Frage, was das für deinen eigenen Willen heißt. Nun aber die Analyse gemeinsam mit meiner KI-Avatarin. Stell dir vor, es ist Januar 2024, also zwei Tage, bevor du vor einer extrem wichtigen Vorwahl deine Stimme abgeben sollst. Es klingt das Telefon.
Der absolute Albtraum eigentlich.
Du gehst ran und hörst die unverkennbare Stimme des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also die Sprachmelodie, diese typischen Pausen, sogar das leichte Kratzen in der Kehle. Alles wirkt perfekt.
Und diese Stimme sagt dir dann klipp und klar, dass du am Wahltag schön zu Hause bleiben sollst.
Genau. Deine Stimme würde quasi an einem anderen Tag gebraucht werden. Tausende von Wählern in New Hampshire haben exakt diesen Anruf erhalten.
Wahnsinn!
Das war das perfekte Timing, die perfekte technologische Täuschung. Ein Angriff, der im Grunde direkt aus einem dystopischen Thriller stammen könnte.
Ja, absolut.
Und wir alle gehen nach solchen Stories unweigerlich davon aus, dass solche massenhaften KI-generierten Kampagnen unsere Demokratie längst gekapert haben. Dass Wahlen heute einfach von Algorithmen entschieden werden.
Genau, das ist ja die große mediale Erzählung im Moment, ne?
Richtig. Aber, und das ist unsere Mission für den heutigen Deep Dive, wenn wir uns mal die nackten Daten der großen Wahljahre ansehen, dann stoßen wir auf eine Realität, die viel, viel komplexer ist.
Und überraschender, ja?
Wir haben heute Berichte des Alan Turing Institute auf dem Tisch, außerdem Verhaltensstudien aus der Fachzeitschrift PNERS und aktuelle EU-Gesetzestexte. Und wir werden sehen, diese ganzen perfekt inszenierten digitalen Angriffe, die verpuffen nämlich oft fast wirkungslos in der Wahlurne. Das eigentliche Gift für unsere Gesellschaft, das ist ein Konzept namens Lügner-Dividende.
Lass uns erstmal bei den konkreten Fällen bleiben. Dieser Robocall in New Hampshire, den du gerade erwähnt hast, der ist nämlich tatsächlich das perfekte Beispiel, um die Mechanik zu verstehen.
Okay, schieß los. Also, was steckt da dahinter?
Wir haben hier einen konkreten Täter, also einen politischen Berater namens Stephen Kramer. Der hat gezielt diese KI-Stimme in Auftrag gegeben, um Wähler vom Wählen abzuhalten.
Und die Behörden haben jetzt ziemlich schnell reagiert, oder?
Ja, extrem schnell für amerikanische Verhältnisse. Die Medienbehörde FCC hat im September 2024 eine Strafe von $6 Millionen gegen ihn verhängt.
Nicht schlecht, 6 Millionen.
Genau. Das Signal sollte ganz klar sein, wer unsere Wahlen mit Deepfakes angreift, der wird finanziell ruiniert.
Aber genau hier zeigt sich doch schon der erste richtige große Riss in unserem System. Die Strafe klang hart, aber als die Sache dann im Juni 2025 vor Gericht ging, also Cramer wurde freigesprochen.
Richtig, ja.
Und das verdeutlicht doch ein fundamentales Problem. Unser gesamtes Rechtssystem ist einfach für eine analoge Welt gebaut, oder? Es sucht nach klassischen Betrugsmerkmalen,
die in der Ära der generativen KI einfach oft gar nicht mehr greifen.
Ja, die Justiz versucht im Grunde, einen Computervirus mit Handschellen zu verhaften, das funktioniert natürlich nicht.
Exakt so ist es. Die Gesetze hinken der Technologie schlichtweg Jahre hinterher. Und wenn Täter sehen, dass selbst in den USA, wo Behörden ja wirklich hart durchgreifen können, am Ende ein Freispruch stehen kann, dann senkt das natürlich die Hemmschwelle enorm.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber es wird noch viel brisanter. Vor allem, wenn wir uns ansehen, wie Angreifer eben nicht nur rechtliche Grauzonen ausnutzen, sondern auch strukturelle, blinde Flecken von ganzen Demokratien.
Da spielst du jetzt auf Europa an, oder?
Genau, ein Paradebeispiel dafür ist die Parlamentswahl in der Slowakei im September 2023.
Ja, das war doch diese extrem polarisierte Wahl, bei der es buchstäblich um die zukünftige Ausrichtung des ganzen Landes ging.
Richtig. Und kurz vor der Wahl tauchte da diese Audioaufnahme des liberalen Spitzenkandidaten Michael Schimetscher auf,
in der er angeblich völlig ungeniert darüber gesprochen hat, wie man Wählerstimmen kaufen könnte, was ja eine komplette KI-Fälschung war.
Absolut. Aber was diesen Fall so bemerkenswert macht, ist gar nicht mal die Qualität des Audios an sich. Die war okay, aber nicht perfekt. Nein, es war das strategische Timing.
Stimmt, das war das mit dieser Frist.
Genau, die Fälschung wurde exakt in der sogenannten Schweigephase ins Netz gespült. In vielen europäischen Ländern, eben auch in der Slowakei, gibt es diese 48 Stunden vor der Öffnung der Wahllokale. Und da herrscht ein strenges Verbot für politische Werbung und Kampagnen. Die Medien sollen das Thema ruhen lassen, die Politiker sollen schweigen, damit die Wähler quasi eine Bedenkzeit haben.
Das ist ja echt eine archaische Regelung, die in einer Zeit von Printmedien und Plakaten total Sinn gemacht hat. Aber im digitalen Zeitalter ist das doch, als würde man jemanden in einen schalldichten Raum sperren.
Ja, guter Vergleich.
Während draußen auf dem Marktplatz jemand mit einem Megafon einfach Lügen über ihn verbreitet, Schimenka und sein Team waren durch diese Schweigephase rechtlich quasi geknebelt, oder?
Exakt. Sie konnten nicht einfach sofort eine massive Gegenkampagne auf allen Kanälen starten, um das Audio als Deepfake zu entlarven.
Weil sie dann das Kampagnenverbot gebrochen hätten.
Ganz genau. Die Fälschung konnte völlig ungestört zirkulieren.
Wenn man sich diese Präzision ansieht, also das Timing, das Ausnutzen der Schweigephase und dazu noch die extrem günstige Produktion dieser Fakes, dann drängt sich doch sofort der Gedanke auf, das muss die Wahl massiv manipuliert haben, oder?
Das denkt man im ersten Moment, ja.
Da denkt man im ersten Moment, da müssen doch Zehntausende unentschlossene Wähler im letzten Moment umgeschwenkt sein. Das ist ja unsere große Angst.
Ja, und genau an diesem Punkt müssen wir unsere Intuition mal mit den harten Daten abgleichen. Das Alan Turing Institute hat nämlich die großen Wahlen des Jahres 2024 extrem präzise analysiert.
Das war Großbritannien, Frankreich und die EU-Wahl, richtig?
Ganz genau. Die Forscher haben die Netzwerke tiefgehend gescannt, Verbreitungswege von Desinformationen nachverfolgt und Wählerbewegungen ganz genau gemessen.
Und was kam dabei raus?
Das Resultat stellt wirklich unsere gesamte Angst vor der KI in Frage. Es gibt keinen einzigen belastbaren Beleg dafür, dass KI-generierte Desinformation die Endergebnisse dieser Wahlen in irgendeiner messbaren Form beeinflusst hat.
Moment, da muss ich jetzt einhaken. Denn das widerspricht allem, was wir täglich lesen.
Ja, ich weiß. Es klingt kontraintuitiv.
Wir haben da eine Technologie, deren zugrunde liegende Modelle Milliarden in der Entwicklung kosten, die aber in der Anwendung so lächerlich billig ist, dass theoretisch jeder Teenager in seinem Kinderzimmer das Netz mit Fakes fluten könnte. Warum sehen wir dann bitteschön nicht diesen massiven Erdrutsch an den Wahlurnen?
Weil sich die Verbreitung dieser Fakes radikal von dem unterscheidet, was wir alle befürchten. Lass uns mal auf die britischen Wahlen 2024 schauen.
Okay.
Die Forscher fanden dort landesweit, pass auf, ganze 16 Fälle von KI-generierter Desinformation, die überhaupt eine virale Reichweite erzielt haben.
16? Nur 16?
Ja, nur 16. Und in der gesamten Europäischen Union und Frankreich zusammen waren es gerade einmal 11 virale Fälle.
Wie kann das sein?
Der Grund dafür liegt in der Architektur unserer sozialen Netzwerke. Und das ist fast noch wichtiger in unserer eigenen menschlichen Psychologie.
Das muss man aber jetzt erklären.
Diese Fälschungen durchbrechen fast nie die Mauern von Echokammern.
Sie predigen also eigentlich nur zu den Bekehrten.
Genau. Wenn ein rechtes Netzwerk zum Beispiel ein gefälschtes Audio eines linken Politikers verbreitet, dann sehen das vor allem Leute, die diesen Politiker ohnehin schon abgrundtief hassen.
Und die, die ihn eh niemals gewählt hätten.
Richtig. Es bestätigt einfach nur ihr bestehendes Weltbild. Aber es ändert eben nicht das Verhalten eines unentschlossenen Wählers der Mitte.
Das macht Sinn. Man kann also nicht einfach jeden mit so einem Fake umdrehen.
Überhaupt nicht. Ein Fake muss extrem gut konstruiert sein, um emotionale Barrieren bei Menschen zu überwinden, die nicht schon von vornherein total empfänglich dafür sind.
Es reicht nicht, einfach nur eine Stimme zu klonen.
Nein, überhaupt nicht. Man muss den exakten psychologischen Triggerpunkt dieses Wählers treffen. Und hier zeigt die Wissenschaft, dass wir Menschen deutlich widerstandsfähiger sind, als wir oft glauben.
Das bringt mich direkt zu dieser extrem spannenden Studie aus der Fachzeitschrift PNAS, die ist ja von 2024.
Ja, ein sehr wichtiges Paper.
Wir haben ja, ich glaube, seit diesen ganzen Cambridge Analytica-Enthüllungen diese kollektive Paranoia vor politischem Mikro-Targeting.
Oh ja, das Schreckgespenst der personalisierten Werbung.
Genau, die Vorstellung, dass ein Algorithmus unsere intimsten Datenpunkte auswertet, also unsere Likes, unsere Kaufgewohnheiten, unsere geheimen Ängste und uns dann eine politische Werbung ausspielt, die unser Gehirn quasi komplett umprogrammiert.
Die magische Kugel sozusagen.
Ja, aber diese PNAS-Studie, die wir hier haben, die zerlegt diesen Mythos doch ziemlich schonungslos, oder?
Das tut sie in der Tat, ja. Die Forscher wollten wirklich ganz basal wissen, wirkt eine maßgeschneiderte, auf Persönlichkeitsprofilen basierende Nachricht tatsächlich besser als eine Standardbotschaft, die einfach an alle geht?
Und das haben die in riesigen Feldversuchen getestet.
Genau. Und das Ergebnis war für die ganzen Datenbroker der Industrie wahrscheinlich extrem ernüchternd. Mikrotargeting ist nämlich kaum überzeugender als eine ganz normale, gut gemachte Plakatwerbung.
Aber warum ist das so? Wenn der Algorithmus doch theoretisch genau weiß, dass mich innere Sicherheit viel mehr triggert als, sagen wir, Umweltschutz, dann müsste diese maßgeschneiderte Botschaft doch unschlagbar sein.
Das denkt man, weil diese Annahme den Menschen auf eine ganz simple Reizreaktionsmaschine reduziert. Aber so funktionieren wir nicht. Wir sind hochkomplexe soziale Wesen. Unsere politischen Überzeugungen basieren nicht auf ein paar isolierten Datenpunkten aus irgendeinem Browserverlauf.
Sondern?
Sie basieren auf unserer familiären Sozialisation, auf unserer Peer Group, auf ganz tief verwurzelten Werten, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben.
Das stimmt natürlich.
Stell dir vor, du stammst aus einer Familie, die traditionell gewerkschaftlich organisiert ist. Und all deine Freunde leben in einem bestimmten Milieu. Dann wird ein gezieltes 30-Sekunden-Video auf Facebook, das an deine geheime Angst vor Kriminalität appelliert, diese jahrzehntelange Identität einfach nicht überschreiben.
Klar, da greift dann dieser Bestätigungsfehler, von dem man immer liest, oder?
Exakt. Unser Drang, Informationen so zu filtern, dass sie unser bestehendes Weltbild stützen, der wirkt wie ein massiver Schutzschild gegen diese punktuellen Angriffe.
Das ist eine absolut faszinierende Erkenntnis. Die direkte Manipulation scheitert also einfach an der Trägheit menschlicher Überzeugung.
So kann man das sehr gut zusammenfassen, ja.
Aber wenn diese ganzen gezielten Kampagnen an den harten politischen Identitäten abprallen und an der Wahl ohnehin gar keinen so großen Schaden anrichten, warum sitzen wir denn überhaupt hier?
Das ist die wichtigste Frage überhaupt.
Ja, weil wenn das alles nur in isolierten Filterblasen zirkuliert, ist diese ganze Debatte um KI in der Politik dann nicht eigentlich nur totale Hysterie?
Und genau da müssen wir aufpassen. Die Antwort darauf ist der Grund, warum die Forscher des Turing-Instituts trotz der niedrigen Fallzahlen so unfassbar eindringlich warnen.
Wovor warnen sie denn, wenn die Wahlen an sich sicher sind?
Nur weil die KI am Wahltag keine 100.000 Stimmen direkt von Partei A zu Partei B verschiebt, heißt das eben nicht, dass sie keinen massiven Schaden anrichtet. Die Gefahr verlagert sich einfach nur.
Wohin verlagert sie sich?
Sie wirkt nicht als direktes Geschoss auf den einzelnen Wähler, sondern als schleichendes Gift im Fundament der gesamten Gesellschaft. Wir kommen hier zu diesem Konzept, das in der Forschung als die Lügnerdividende bezeichnet wird.
Ja, die Lügnerdividende, das war ja das, was ich am Anfang schon mal kurz angesprochen habe und was wir in einer vorigen Folge schon mal diskutiert hatten. Wir sprechen noch einmal darüber, denn das ist wahrscheinlich der wichtigste Begriff, den wir aus diesen Quellen heute mitnehmen müssen. Wie genau funktioniert also die Mechanik, diese Lügner-Dividende?
Der Gedanke dahinter ist so simpel wie perfide. Wir alle, also die gesamte Öffentlichkeit, haben mittlerweile gelernt und total verinnerlicht, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, perfekte Fälschungen von der Realität zu erzeugen.
Wir alle haben diese gefälschten Bilder vom Papst in der Daunenjacke gesehen. Wir haben manipulierte Audios von Promis gehört. Das weiß inzwischen jeder.
Richtig, das Bewusstsein für die pure Existenz dieser Technologie ist einfach allgegenwärtig. Und genau diese Tatsache wird zur ultimativen Waffe für Politiker, die tatsächlich etwas verbrochen haben.
Weil sie die Technologie dann gar nicht mehr selbst einsetzen müssen, richtig?
Ganz genau.
Also, wenn ein Politiker wirklich Bestechungsgeld annimmt, jemand filmt das heimlich mit dem Handy und spielt das Video dann der Presse zu, dann reicht es heute aus, wenn dieser Politiker sich einfach vor die Kamera stellt und sagt, das bin ich nicht. Das ist ein von meinen Gegnern erstelltes KI-Deepfake.
Genau das ist die Lügner-Dividende. Der Ertrag, also die Dividende, fließt direkt an den Lügner. Einfach weil die Technologie in der Welt existiert.
Irre.
Er muss das Video gar nicht wirklich widerlegen, er muss keine harten Gegenbeweise erbringen, er sät lediglich den Zweifel. In einer Welt, in der alles gefälscht sein könnte, wird plötzlich auch alles Echte anfechtbar.
Das ist unheimlich.
Und das erzeugt in der Bevölkerung eine sogenannte epistemische Erschöpfung.
Epistemische Erschöpfung. Das heißt, die Ermüdung bei der Suche nach der Wahrheit.
Exakt.
Das ist ein brillanter Punkt aus unseren Recherchen. Das ist ja so, als würde jemand uns davon überzeugen, dass es auf dem ganzen Spielbrett gar keine echten Regeln mehr gibt.
Ja, ein sehr gutes Bild.
Wenn jeder noch so erdrückende Beweis, egal ob Video, Audiomitschnitt oder Dokument, mit dem einfachen Verweis auf KI weggelächelt werden kann, dann gibt es doch gar keine objektive Realität mehr, auf die wir uns als Gesellschaft einigen können.
Richtig.
Wir streiten dann gar nicht mehr darüber, wie wir ein bestimmtes Problem lösen, sondern ob das Problem oder eben der Beweis dafür überhaupt existiert.
Und die Folgen davon sind extrem toxisch für jede Demokratie. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie ihren eigenen Augen und Ohren nicht mehr trauen können und dass Institutionen, Medien oder Gerichte sowieso unfähig sind, Wahrheit von Fälschung zu trennen, was tun sie dann?
Sie ziehen sich zurück.
Genau, sie ziehen sich zurück, sie glauben einfach gar nichts mehr oder, und das ist noch schlimmer, sie glauben im Zweifel nur noch demjenigen, der ohnehin schon auf ihrer Seite steht.
Die Wahrheitsfindung weicht also einer reinen Loyalitätsentscheidung. Das ist eigentlich furchtbar.
Der Schaden liegt also nicht in der einzelnen manipulierten Wählerstimme, sondern im totalen Kollaps des gesellschaftlichen Vertrauens.
Das ist eine so erschütternde Verschiebung der Perspektive. Wir starren echt alle wie gebannt auf diese fiktiven Hacker, die unsere Gehirne hacken wollen und übersehen dabei völlig, dass die bloße Atmosphäre des Zweifels unsere Institutionen von innen aushöhlt.
Ganz genau.
Wenn dieses Vertrauen aber die eigentliche Währung der Demokratie ist und diese Währung gerade massiv entwertet wird, was setzt das System denn dem entgegen? Die Europäische Union schaut dem ja laut unseren Quellen nicht tatenlos zu, nein.
Nein, überhaupt nicht.
Wir haben nämlich zwei massive legislative Hebel, die genau hier ansetzen sollen.
Ja, Europa versucht hier tatsächlich Vorreiter bei der Regulierung zu sein, um genau diesen Vertrauensverlust irgendwie aufzuhalten. Der erste Hebel, den wir uns ansehen müssen, ist die EU-Verordnung 2024/900.
Ein sperriger Name, worum geht es da genau?
Es geht dabei primär um Transparenz und das Targeting von politischer Werbung. Die EU hat sehr wohl erkannt, dass die Dunkelheit dieser Echokammern das größte Problem ist.
Okay.
Die Verordnung, deren wichtigste Pflichten übrigens seit Oktober 2025 gelten, die zwingt Plattformen dazu, das Targeting radikal offenzulegen.
Also jeder Nutzer muss sofort sehen können, wer diese Anzeige bezahlt hat, richtig?
Ja, wer sie bezahlt hat, wie viel Geld da fließt und vor allem auf Basis welcher meiner ganz persönlichen Daten mir diese spezifische Botschaft in den Feed gespült wurde.
Das ist ja im Grunde der Versuch, diesem Mikro-Targeting die Maske vom Gesicht zu reißen.
Wenn ich weiß, warum mir jemand etwas zeigt, also dass er meine Angst vor Arbeitslosigkeit targetet, dann bin ich psychologisch sofort misstrauischer.
Das ist die Hoffnung dahinter, ja.
Aber das deckt ja nur die bezahlten Kampagnen ab. Was ist denn mit dem ganzen organischen Chaos? Also was passiert, wenn einfach irgendein anonymer Troll-Account kurz vor der Wahl ein manipuliertes Video hochlädt? Greift da der zweite Hebel, den wir hier liegen haben?
Ja, da kommt dann der EU-AI-Act ins Spiel. Das ist ja das grundlegende Regelwerk für künstliche Intelligenz in Europa.
Und welcher Teil davon ist für unser Thema relevant?
Für uns ist Artikel 50 von zentraler Bedeutung. Dieser schreibt nämlich vor, und das gilt ab August 2026, dass sämtliche Deepfakes zwingend gekennzeichnet werden müssen.
Das heißt, wenn ein Bild oder Audio maßgeblich durch KI verändert wurde.
Genau, dann muss ein eindeutiger, nicht entfernbarer Warnhinweis für den Nutzer sichtbar sein. Die Idee ist einfach, eine klare technische Trennlinie zwischen menschlicher Realität und maschineller Fälschung zu ziehen.
Und genau hier muss ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen. Genau hier habe ich ein gewaltiges Problem mit dem Ansatz der Politik.
Okay, schieß los.
Wir kleben also ab 2026 Warnhinweise auf Deepfakes sowie auf Zigarettenschachteln.
Ja.
Aber wenn wir uns diese Mechanik der Lügnerdividende ansehen, über die wir gerade so ausführlich gesprochen haben, dann löst dieser Warnhinweis doch das Kernproblem überhaupt nicht.
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn ein echter Skandal auf Video auftaucht und der korrupte Politiker behauptet dann einfach, es sei ein Deepfake, was bringt mir dann das Gesetz?
Ich verstehe.
Das Gesetz zwingt zwar die KI-Ersteller, ihre Fakes zu markieren. Aber es gibt dem Bürger doch gar kein Werkzeug an die Hand, um zu beweisen, dass ein unbequemes, echtes Video tatsächlich auch echt ist. Der Zweifel bleibt doch. Der Politiker kann einfach behaupten, die Täter hätten das Wasserzeichen bei ihrem Fake raffiniert umgangen.
Und da triffst du wirklich den absoluten wunden Punkt der gesamten Gesetzgebung. Du beschreibst da exakt die Grenze von technologischen und juristischen Lösungen für ein tiefenpsychologisches Problem.
Es reicht also nicht.
Ein Wasserzeichen oder eine Kennzeichnungspflicht erhöht zwar die Kosten und das Risiko für Angreifer, es filtert dieses massenhafte, billige Grundrauschen der Desinformation heraus.
Das ist ja immerhin etwas.
Aber es heilt eben nicht diese epistemische Erschöpfung. Wenn ein Wähler ohnehin in einer tiefen ideologischen Grabenkampfmentalität feststeckt, dann wird er einen echten Skandal der Gegenseite sofort glauben.
Und einen Warnhinweis auf einem Video seines eigenen Kandidaten.
Den tut er dann als feindliche Manipulation der Plattformen ab. Gesetze können die Wahrheitsfindung vielleicht erleichtern, aber sie können uns als Gesellschaft den Willen zur Wahrheit nicht aufzwingen.
Wir müssen die harte Arbeit also selbst leisten. Medienkompetenz, kritisches Denken, die Bereitschaft, das eigene Weltbild auch mal herauszufordern. All das kann man sich nicht einfach per Verordnung in Brüssel bestellen.
Richtig. Die EU-Gesetze sind ein super wichtiges, notwendiges Gerüst, um den Raum der öffentlichen Debatte überhaupt noch verteidigen zu können. Aber das Fundament dieses Raumes, also das Vertrauen der Menschen untereinander und in die Fähigkeit, Realität als solche anzuerkennen, das muss von der Gesellschaft selbst immer wieder neu gegossen werden.
Das fasst diese unglaubliche Dynamik des heutigen Deep Dives wirklich perfekt zusammen. Wenn wir uns anschauen, wo wir heute eingestiegen sind und wo wir jetzt stehen, ist das Bild wirklich ein völlig anderes.
Total, oder?
Ja, wir haben mit der Angst vor der totalen digitalen Gedankenkontrolle begonnen. Wir haben gesehen, dass spektakuläre Vorfälle wie der geklonte Joe Biden oder das manipulierte Audio in der Schweigephase der Slowakei reale Schockmomente sind.
Definitiv.
Aber die Daten aus Großbritannien und der EU beweisen uns heute, der direkte Einfluss auf das Wählerverhalten ist minimal. Microtargeting ist keine dunkle Magie. Unsere politischen Identitäten sind weitaus robuster gegen schnelle digitale Tricksereien, als wir dachten.
Zum Glück.
Die wirkliche Gefahr dröhnt gar nicht aus den Lautsprechern der Angreifer. Sie nistet sich ganz leise in unserem Zweifel ein. Die Lügnerdividende ist das wahre Gift. Wenn jeder Beweis anfechtbar wird, profitiert derjenige, der die Realität am stärksten verbiegt.
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Und während die EU jetzt versucht, mit Transparenz und Wasserzeichenpflaster auf diese Wunden zu kleben, bleibt die eigentliche Herausforderung bei uns. Wir dürfen schlichtweg nicht verlernen, der Realität zu vertrauen. Und das führt mich zu einem letzten Gedanken, der mich seit der Lektüre dieses EU-AI-Acts echt nicht mehr loslässt.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir bereiten uns ja gerade rechtlich darauf vor, in Zukunft alles Künstliche akribisch zu markieren. Wir wollen quasi Warnschilder für jede maschinell erzeugte Illusion.
Ja, genau.
Aber wenn die Lügnerdividende weiterhin so rasant wächst und der Generalverdacht gegenüber der Realität echt zum Standard wird, müssen wir dann irgendwann den Spieß komplett umdrehen? Wenn die Fälschung das neue Normal ist, reicht es dann noch, das Fake zu kennzeichnen? Oder werden wir bald gezwungen sein, die Wahrheit selbst zu zertifizieren? Brauchen wir in ein paar Jahren vielleicht kryptografisch zertifizierte menschliche Wasserzeichen auf den echten Reden, den echten Fotos und den echten Taten von Politikern, damit wir ihnen überhaupt noch ein einziges Wort glauben können? Behalte diesen Gedanken im Hinterkopf, wenn dir das nächste Mal ein politisches Video in deinen Feed gespült wird. Das war unser tieferer Einblick in die Mechanik der digitalen Täuschung. Soweit die Analyse. So bedrohlich die Fälle klingen, es gibt kaum Belege, dass KI-Desinformation Wahlen entschieden hat. Das Alan Turing Institute hat die Wahlen 2024 untersucht und fand keinen Beleg für einen Einfluss auf die Ergebnisse in Großbritannien, Frankreich oder der EU. Das meiste erreichte Menschen, die ohnehin schon so dachten. Und das Mikrotargeting, das alle fürchten, ist in der Forschung kaum wirksamer als eine gewöhnliche Botschaft. Heißt das alles halb so wild? Nein, denn die größere Gefahr ist nicht, dass die Maschine deine Stimme kauft. Die größere Gefahr ist der Zweifel aus der letzten Folge, jetzt auf die Demokratie gelegt. Wenn alles gefälscht sein kann, glaubt am Ende niemand mehr irgendetwas. Und eine Demokratie, in der niemand mehr etwas glaubt, ist wehrlos. Und hier ist die Falle. Wenn du sagst, eh alles gesteuert, ich glaube gar nichts mehr, dann hat der Manipulator schon gewonnen. Nicht, weil er dich überzeugt hat, sondern weil er dich zum Aufgeben gebracht hat. Resignation ist kein Schutz, sie ist die Niederlage. Ich verteidige die offene Gesellschaft und ich gehöre zu denen, die das Tempo miterhöhen, das ich hier hinterfrage. Beides ist wahr, Ich habe keine Lösung, die alles heilt, aber ich habe eine Haltung. Zwei Maximen zum Schluss der Staffel. Erstens, prüfe die Quelle, nicht das Gefühl. Wer dich in Eile und Wut bringt, will etwas von dir. Zweitens, verwechsle Skepsis nicht mit Zynismus. Skepsis fragt weiter, Zynismus gibt auf. Diese Staffel hat einen roten Faden. Werbung und Betrug sind technisch dasselbe, nur die Erlaubnis unterscheidet. Der Zweifel an allem ist die Waffe und dein Wille ist das Ziel. Und damit die letzten Fragen, die ich dir mitgebe. Ist der Wille noch meiner, wenn er sorgfältig hergestellt wurde? Und wenn nicht, was tue ich, ohne in die Resignation zu fallen, dass eh alles gesteuert ist? Das war die letzte Folge zum Thema Manipulation in Zeiten von KI. Wenn sie dich zum Denken gebracht hat, teile sie. Wenn du anderer Meinung bist, schreibe mir. Aber lasse in jedem Fall deinen Denkraum offen. Bis zum nächsten Mal im Denkraum.